Guten Morgen. Ich bin vor kurzem mal gefragt worden, warum wir immer, wenn wir aus der Bibel lesen oder sehr oft bitten, dass ihr alle aufsteht. Und der Grund ist, zumindest so denke ich das, Ehrfurchtsausdrückung vor Gottes Wort. Das ist das Wort, das über die Jahrtausende Bestand hat. Und das ist das Wort, das er zu uns geredet hat. Und wir haben jetzt gerade den ewigen Gott angesungen. Wir haben ein bisschen ein Bild davon gekriegt, wie er ist, wer er ist. Wir haben auch aus dem, was wir schon wissen, ein Bild von ihm. Und wenn wir jetzt sein Wort hören, wenn wir hören, was er zu uns sagen will, dann möchte ich euch bitten, dass wir aufstehen. Das ist der Grund. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Amen. Setzt euch hin, bitte. Jetzt, als wir gemeinsam gesungen haben, hat es mir auf einmal so richtig einen Stich gegeben, weil wir können den Herrn ansingen und anbeten, weil dieser Plan vom Herodes nicht umgesetzt worden ist. Und man sieht, Gott ist am Wirken, das ist das, was wir uns anschauen, aber allein die Vorstellung, da habe ich richtig jetzt zum Kämpfen gehabt, weil ich mir denke, wie trostlos unser Leben, unsere Zukunft wäre, wenn wir nicht unseren Herrn hätten, der die Geschichte trägt und der seine Pläne durchzieht. Der Matthäus, also mit dem beschäftigen wir uns jetzt seit ein paar Wochen, der hat, als er sein Evangelium geschrieben hat, ein bestimmtes Ziel verfolgt. Und ich denke, das lässt sich irgendwie so in drei Punkten zusammenfassen. Das erste Ziel ist, er möchte zeigen, dass Jesus der Messias ist. Er möchte zeigen, dass Jesus dieser davidische König ist, also der Abstamm von David abstammt, in der Linie von David. Und er möchte zeigen, dass die Erfüllung von dem Versprechen, das am Abraham gegeben hat, und zwar das, dass Abraham ein Segen für die Nationen ist, dass das in Jesus sich erfüllt. Das heißt, Matthäus berichtet und stellt uns den von Gott lange versprochenen Retter vor. Und wenn wir jetzt von einem Retter reden, ist natürlich die Frage, wovon oder wofür brauchen wir einen Retter? Vielleicht habt ihr noch die Predigt von Mauritz im Kopf, wo er über das Geschlechtsregister und die ganzen Nachkommen gepredigt hat. Angefangen hat es bei Abraham, und so ein Satz, den der Mauritz damals gesagt hat, war: schon nach ein, zwei oder drei Generationen sieht man, wie die Sünde in das Leben von Gottes auserwählten Volk reinkommen ist. Und Matthäus, der beginnt sein Geschlechtsregister mit Abraham, aber wir wissen, dass Gott als erste Menschen Adam und Eva geschaffen hat und dass sich schon ganz am Anfang, selbst dort, so unmittelbar, nachdem er die wunderschöne Erde und die perfekte Schöpfung gemacht hat, sich bereits dort die Sünde eingeschlichen hat. Gott hat in seiner Gnade die Menschen nicht nach diesem ersten Ereignis im Prinzip aus der Geschichte verbannt und sterben lassen in einem körperlichen Sinn, aber die Menschen, die waren ab dem Zeitpunkt getrennt von der Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Er hat die Menschen nicht vernichtet, er hat stattdessen einen Plan deutlich gemacht. Und der ist ganz am Anfang in der Bibel, da steht im 1. Mose Kapitel 3, Verse 14 und 15. Ah, das habe ich euch vergessen zu zeigen, aber ich habe es euch gesagt. Da steht, da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen. Da gleich zu Beginn hat Gott in Aussicht gestellt, dass er die Menschen nicht in diesem von ihm getrennten Zustand lassen möchte, sondern direkt dort hat er schon seinen Plan angekündigt. Ich glaube, es war nicht klar, wie er sich konkret entwickeln wird ab dem Zeitpunkt. Aber das war was Gott dann über die Geschichte seines Volkes immer deutlicher gemacht hat. Und dieser Plan, der ist jetzt bedroht. Und zwar warum? Der Herodes, der hat das Gefühl, dass er Gott irgendwie auf Augenhöhe begegnen kann. Genau das Gleiche, was eigentlich Adam und Eva auch gemacht haben. Adam und Eva, die haben sein wollen wie Gott. Das war das Versprechen, das die Schlange, das der Feind ihnen gegeben hat. Und das ist das, was ihr Herz dazu bewegt hat, gegen Gott zu rebellieren. Und genau das Gleiche macht jetzt dieser König Herodes, von dem wir lesen. Der hat von den Weisen die Information gekriegt, wo und wann der versprochene Messias auf die Welt kommen ist. Und aus seiner Sicht gibt es nur einen König und das ist er. Aus seiner Sicht muss er sich niemand unterordnen, weil er ist der König. Sein Streben war, sein eigener Herr sein zu können. Er wollte selber definieren können, welche Gebote für ihn gelten und welche Gebote für ihn nicht gelten. Er wollte von Gott unabhängig sein. Er ist der König. Und wenn, dann wollte er sich seinen Gott vielleicht selber definieren als einen, der vielleicht für ihn sorgt, aber den er vielleicht nur in Ausnahmefällen erlaubt, ihm zu sagen, was vielleicht sein Plan für sein Leben sein könnte. Und ab dem Zeitpunkt, wo Herodes den Plan fasst, alle Kinder zu töten, das, was der Engel dem Josef in der Nacht im Traum verrät, ab dem Zeitpunkt ist eigentlich Gottes Plan, das, was ich vorher am Anfang gesagt habe, wieder in Gefahr. Jesus, also zumindest schaut so aus, als wäre er in Gefahr. Warum? Wir lesen das in Vers 13b. Da steht, Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Das ist das, was der Engel in der Nacht im Traum dem Josef gesagt hat. Und wenn wir vergleichen, was die Weisen gemacht haben, die Weisen sind von ganz weit her gekommen, um den anzubeten, um den es geht. Was Herodes machen wollte, ist, er wollte selber die Ehre haben. Er wollte niemand anderen anbeten. Er wollte niemand neben sich geduldet haben, sondern er wollte der König sein. Und ich habe mir überlegt, ob die Weisen vielleicht deswegen die Weisen waren, weil sie so weise waren, dass sie den Richtigen angebetet haben. Und jetzt eben kommt der Josef ins Spiel. Und der Josef ist also seit der Predigt vom Christoph so ein bisschen mein Held geworden. Und die Rolle, die gibt er jetzt in der Begebenheit nicht auf. Und zwar, Christoph hat uns erzählt, er hat uns von dem erzählt, wie der Engel zu Josef kommen ist, als Josef draufgekommen ist, dass die Maria schwanger war und das nicht von ihm. Sie waren noch nicht legal so verheiratet, dass sie miteinander schlafen haben können, und auf einmal ist da seine Verlobte schwanger. Und er hat sich überlegt, sie zu verlassen. Das hätte, je nachdem wie er das organisiert hätte, hätte das den Tod von der Maria bedeuten können und dadurch gleichzeitig den Tod von dem Baby, mit dem sie schwanger war, von Jesus, unserem Herrn. Und genau die gleiche Situation, in der ist er jetzt wieder. Es ist wieder das Kind bedroht, es kommt wieder der Engel, es ist wieder in der Nacht, in einem Traum, wieder hört er Gott reden durch den Engel und wieder ist Josef gehorsam. Und wieder rettet er in dem Sinn Jesus das Leben. Was ist der Auftrag? Na? Okay. Der Auftrag ist, dass er das Kind, seine Mutter, nehmen soll, mit ihnen nach Ägypten fliehen soll, so lang der Herodes nur lebt, weil das Kind umgebracht werden soll. Und was macht Josef? Josef steht mitten in der Nacht auf, er weckt seine Frau, er weckt sein Kind und sie fliehen nach Ägypten. Vor vielleicht einem Monat oder anderthalb war es ja bei uns mal so ziemlich heiß. Und bei uns im Garten ist es so, dass wir so unter der Erde so einen Regenwassersammelbehälter haben. Und wenn es stark regnet, dann ist der voll und man kann, wenn es dann trocken ist, den Garten gießen mit dem Wasser. Wenn es lang trocken ist, und deswegen das Bild da, das ist unser Garten vor anderthalb Monaten gewesen, wenn es dann ganz trocken ist, dann ist irgendwann einmal dieses Regenwasser, das sich da unter der Erde aufsammelt, leer. Und weil das leer war und wir aber die Pflanzen gießen wollten, habe ich den Schlauch genommen, abgehängt von dem Wasserhahn, wo er normalerweise hängt, und dann habe ich ihn angehängt im Keller beim Wasserhahn, wo das Frischwasser im Prinzip rauskommt. Und dann haben wir den Garten gossen, am Abend den Schlauch habe ich einfach im Keller drin lassen und irgendwann sind wir schlafen gegangen. Und dann war es so, also das war auch die Nacht, wo die Amelie gerade ziemlich krank war und wir haben wenig geschlafen. Und auf einmal wache ich auf, obwohl sie da gerade geschlafen hat. Und dann wache ich auf und denke mir, was ist da unten im Keller mit dem Schlauch? Habe ich das Wasser ausgeschaltet? Und dann dachte ich, wurscht. Und bin wieder eingeschlafen. Und dann weckt mich irgendwann später die Sabine auf und sagt, du Uli, das Licht geht nicht, weil sie wollte gerade aufstehen, weil die Amy wieder geschrien hat. Und dann haben wir gedacht, es ist der FI auch noch hin. Und dann bin ich zum Sicherungskasten gegangen und habe halt so lange am FI herumgewackelt, bis er endlich wieder gehalten hat und bin wieder ins Bett gegangen. Was unterscheidet mich da vom Josef? Ich weiß nicht, ob Gott mich extra geweckt hat, dass da unten, also es waren dann in der Früh 30 Zentimeter Wasser im Keller und das sind wir auch bald wieder losgeworden, aber ich weiß nicht, ob die Idee von Gott war, mich da aufzuwecken oder ob es vielmehr, weil das hat dann mit mir was gemacht, und zwar es hat in mir die Frage aufgeworfen, rechne ich überhaupt damit, dass Gott mit mir redet? Und offensichtlich habe ich das nicht gemacht, weil sonst hätte ich irgendwie reagiert, zumindest dann, als der FI geflogen ist. Der Josef, der war anders. Der Josef, der hat, ich weiß nicht, wie er beim ersten Mal draufgekommen ist, aber der hat beim ersten Mal auf Gott gehört, als er in der Nacht zu ihm geredet hat. Er hat die Erfahrung gesammelt, dass es auf Gott hören sich lohnt. Er hat das zweite Mal, als der Engel mit ihm geredet hat, hat er auf ihn gehört. Und beide Mal hat Gott den Josef verwendet, um seinen Plan, den er mit Jesus hat, umzusetzen. Und für den Josef war es absolutes Gehorsamsein und für Gott war es, die Fäden so zu spinnen, dass Josef gehorsam war. Also Gott ist absolut souverän in der Situation, um seinen Rettungsplan durchzuziehen und Josef war absolut gehorsam. Und da sind wir jetzt, da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Viel wissen wir nicht vom Josef, aber was wir von ihm wissen, er war gehorsam und er war ein wichtiger Bestandteil in dem, wie Gott seinen Plan umgesetzt hat. Und jetzt macht aber der Matthäus etwas Interessantes in seiner Schilderung. Und zwar, er sagt jetzt, so erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das heißt, irgendwo hat ein Prophet scheinbar irgendwas zu dem Thema gesagt und das ist tatsächlich so, und zwar der Hosea war das. Und im 11. Kapitel in Vers 1 schreibt er, als Jerusalem jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Sollen wir nochmal zurückschauen? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das, was Matthäus da erwähnt, ist das, was der Hosea gesagt hat. Nur, ich lese mal weiter, da steht, aber sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden ab. Den Baalen, also da ist jetzt vom Volk Israel die Rede, den Baalen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Und ich war es doch, sagt Gott, ich war es doch, der Ephraim gehen gelehrt hatte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Banden zog ich sie mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Und so geht es in dem Kapitel weiter, was Gott gemacht hat, wie das Volk weglaufen wollte. Aber warum ist das Zitat erstaunlich? Und zwar, weil, wie ihr seht, was der Hosea da schreibt, da redet er eigentlich vom Volk Israel. Und Matthäus bezieht es aber auf Jesus. Das Kapitel, in dem der Hosea da schreibt und eigentlich das ganze Buch vom Hosea ist eigentlich ein Zeichen, wo Gott durch den Hosea und seine Geschichte seine Liebe dem Volk zeigen möchte und dann das Volk irgendwie bestraft mit dem Ziel, es wieder zu sich zurückzuziehen. Das ist das, um was es im Prinzip in den meisten Kapiteln vom Hosea geht. Und er sagt dann weiter hinten in dem Kapitel, dass er sich entscheidet, nicht nach der Glut seines Zorns zu handeln, sondern seine göttliche Autorität dadurch untermauert, dass er sie straft, aber wieder zurückziehen will. Aber was klar ist, Hosea spricht hier vom Volk Israel als seinem Sohn. Und wie kommt jetzt der Hosea darauf, dass er vom Volk Israel als seinem Sohn redet? Also wir reisen ein bisschen durch die Bibel durch. Im 2. Mose, als Gott Mose beauftragt, zum Pharao zu gehen, nennt Gott das Volk seinen erstgeborenen Sohn. 2. Mose 4, 22 und 23, da steht, und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dienen kann. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Warum macht der Matthäus diese Parallele auf zwischen Jesus, dem Sohn, und dem Volk Israel, dem Sohn? Wenn wir im Matthäus ans Ende vom nächsten Kapitel schauen, da ist die Taufe von Jesus. Und in diesem Augenblick, als er im Prinzip aus dem Wasser rauskommt, in diesem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnet sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Wenn wir das jetzt mit dem Hosea vergleichen, sieht man, dass Jesus der Sohn ist, an dem Gott seine Freude hat. Und das Volk der Sohn ist, das Gott liebt, aber wo er kämpfen und ringen und strafen muss, um mit dem Volk den Weg gehen zu können. Die Frage ist, warum freut sich Gott an Jesus? Und da schauen wir noch ein bisschen weiter in Matthäus, gleich die nächsten Verse in Kapitel 4. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also die Situation kennt ihr, Jesus ist versucht worden und der Teufel, der nachdem Jesus 40 Tage gefastet hatte, in der Wüste war, fängt er ihn an zu versuchen und Jesus zitiert ein Wort aus der Schrift. Und wenn wir schauen, welchen Vers er dort zitiert, dann kommen wir wieder in den Mose, in 5. Mose. Da steht, und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von allem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Seht ihr die Parallele? 40 Tage, Jesus in der Wüste wird versucht, das Volk 40 Tage wird in der Wüste auch versucht. Gott sagt, er demütigt das Volk. Warum demütigt er es? Was war das Problem? Das Problem war, sie wollten sein wie Gott. Das Problem, das wir alle haben. Gott hat sie in der Wüste gedemütigt. Und Jesus ist der, der diese Versuchung, als er versucht worden ist, er hat sich so verhalten, dass sein Verhalten Gott geehrt hat. Das Volk Israel hat sich so verhalten, dass die Sünde immer deutlicher geworden ist. Sie haben immer wieder gelernt, zu Gott zurückzukommen, wenn Gott sie hart bestraft hat. Und dann sind sie wieder weggegangen. Warum freut sich jetzt Gott an seinem Sohn? Weil sein Sohn der Sohn ist, der seine Gebote hält. Das, was das Volk nie in der Lage war, auszuführen, das hat Jesus als Sohn Gottes getan. Und der Paulus schreibt dazu, wenn es durch die Verfehlung eines Einzelnen dazu kam, und da ist jetzt von Adam die Rede, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wir stellen also fest, genau wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzelnen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzelnen alle zu Gerechten. Im Gegensatz zu Adam und Herodes, die wie eigentlich alle Menschen so sein wollten wie Gott, war Jesus, der eigentlich Gott war, bereit, das Reich, Gottes Reich beim Vater zu verlassen und auf die Erde zu kommen, damit er die Schuld, die das Volk und alle Menschen auf sich geladen hat, am Kreuz auf sich nehmen kann. Er ist der, von dem Paulus da redet, der keine Schuld hat und dessen Gerechtigkeit im Prinzip für alle zur Gerechtigkeit wird. Jesus war gehorsam bis zum Tod, nicht zu dem Tod, den der Herodes in seiner Sündhaftigkeit geplant hatte, sondern den Tod, den Gott schon von vor Grundlegung der Welt geplant hatte, um uns Menschen zu retten. Ich lese euch noch etwas aus dem Jesaja vor, wo es um das geht, was Jesus getan hat. Und ihr könnt es gern mitlesen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und den Arm des Herrn? Wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volks hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und keinen Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu schlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hatte, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünde wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird stark zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Das ist unser Herr. Da ist von ihm prophezeit worden, von Jesaja. Er war der perfekte Sohn Gottes. Er war der, der in der Lage war, die Schuld zu tragen. Er war der, der diese Sünde, die sich im ganzen Geschlecht von Adam und Eva über Abraham bis hin zu Jesus durchgezogen hat, für diese Sünde zu zahlen und genauso die sich danach ereignet. Josef hat seinen Anteil in dieser Geschichte, indem er gehorsam war, indem er bereit war, auf Gottes Wort und auf Gottes Reden zu hören. Beten wir darum, dass wir den gleichen Gehorsam haben, dass wir bereit sind, auf das zu hören, was der Herr uns sagt, dass wir bereit sind, die Schritte zu gehen. So für Josef war es einfach seine Frau wecken und das Kind und gehen. Für uns ist es vielleicht was ähnlich, ein ähnlich kleines Gehorsamkeitsrädchen, das wir gehen, wenn der Herr uns ruft. Was der Herr aus dem Gehorsam macht, das wissen wir nicht. Aber wir sehen, dass Gehorsam immer etwas ist, wo sein Wille dann zur Vollendung kommt. Wir werden jetzt miteinander gleich eine Gebetszeit haben und ich möchte euch echt einladen, wenn wir jetzt vor dem Gott stehen, von dem wir gerade gehört haben, vor Jesus stehen, ihn anbeten, dass wir ihm danken für das, was er gemacht hat, dass wir ihm dafür danken, dass er dieser perfekte Sohn ist, der die Rolle vom Volk Israel im Prinzip übernommen hat und der für unsere Sünden gestorben ist. Und wenn wir miteinander beten, dann möchte ich euch auch einladen, dass wir auch füreinander beten. Und konkret möchte ich euch an den Peter Urak erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Er hatte letzte Woche einen Unfall bei sich in der Wohnung und hat sich den Oberhalsschenkel gebrochen bei dem Bein, das eigentlich sein gutes Bein ist. Und ich glaube, heute oder morgen wird er operiert. Also da können wir wirklich beten, dass er in der Situation Gottes Tragen erlebt, dass er Gottes Handeln in der Situation erlebt und dass er mit seinem Vertrauen auch ein Licht sein kann für die Leute, die ihn begleiten. Stellen wir uns vielleicht so in Gruppen zusammen und beten wir unseren Gott an.